NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zur Redezeit-Visite. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Heute wieder eine Sendung in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Und zwar zu einem Thema, das Millionen Menschen betrifft: Schlafstörungen. Der DRK-Gesundheitsreport, der nannte in diesem Frühjahr dazu alarmierende Zahlen. Rund 35 Millionen Bundesbürger schliefen schlecht, hieß es darin. Bei den Erwerbstätigen, da seien es sogar 80% und jeder zehnte Erwerbstätige, der klage sogar über schwere Schlafstörungen. Woher kommt das? Was kann man tun, um besser ein- und durchzuschlafen und vor allen Dingen auch erholsamer zu schlafen? Kira Meyer hat sich umgehört.
Man sagt ja, man soll keinen Alkohol mehr trinken, 2 Stunden, bevor man ins Bett geht. Ich glaube, 60% sind es zwischenzeitlich, die in Deutschland unter Schlafmangel leiden.
Ich habe leider pulssynchrones Klopfen und da muss ich immer eine Schlaftablette nehmen. Ohne dem geht es gar nicht. Und das ist das Alter immer.
Medikamente nehmen, das macht quasi süchtig. Aus dem Grund nehme ich keine Medikamente, wenn ich nicht einschlafen kann.
Kommt bei mir auch vor, wenn man irgendwie zu viel gefeiert hat oder so. Dann auf jeden Fall Schlafmangel oder auch, ja, wenn irgendwie Stress ist, dann ist halt auch so ein bisschen, dass man nicht so gut schlafen kann.
In Prüfungsphasen meistens. Also ich glaube, ich verschiebe dann auch meinen Rhythmus sowieso. Also ich lerne dann irgendwie häufig bis 12 und dann versuche ich zu schlafen. Das geht dann aber auch nicht, weil ich dann halt noch, mein Kopf noch im Lernen drin ist. Ja, in Stressphasen eigentlich dann. Ich glaube, ich habe das tatsächlich einfach immer dann so geschehen lassen und dachte mir, okay, gut, du hast das jetzt irgendwie und dann wird es auch wieder besser.
Sport und Entspannungsübung.
Nö, das stört mich ja nicht weiter. Dann denkt man eben dann über sein Hobby oder sonst was, ne? Aber es ist natürlich entspannter als Rentner, als zu Zeiten, wo man noch gearbeitet hatte. Ne?
Schlafstörungen, woher kommen sie? Wie geht man damit um? Was kann man tun? Unser Thema heute Abend. Sie können uns Fragen mailen, wie immer, unter ndr.de/redezeit. Und dort auf dieser Homepage, da können Sie uns auch per Video-Livestream wieder zuschauen. Und Sie können uns auch anrufen unter 08000 44 1777. Und 2 Gäste beantworten heute Abend Ihre Fragen. Aus dem Visite-Fernsehstudio direkt zu uns gekommen ist Dr. Andrea Iwanski. Sie ist Schlafmedizinerin, auch mit einer eigenen Facharztpraxis dazu und auch tätig im ambulanten Schlaflabor am Uniklinikum Eppendorf hier in Hamburg. Und Professor Dr. Klaus Junghans, er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie am Universitätsklinikum Lübeck. Betrachtet also nochmal ganz andere Aspekte von Schlafstörungen. Zunächst mal die Frage an Sie beide. Ich habe eben diese DRK-Studie zitiert. Das sind ja wirklich alarmierende Zahlen. Aus Ihrer Erfahrung raus, nehmen Schlafstörungen wirklich so zu? Sind die Zahlen realistisch?
Also mir erscheint es doch etwas zu hoch. Also wir haben natürlich viele Patienten, die über Ein- und Durchschlafstörungen klagen, aber dass nur wirklich 80% der arbeitenden Bevölkerung wirklich eine relevante Schlafstörung hat, das erscheint mir persönlich sehr, sehr hoch.
Herr Professor Junghans, was sagen Sie?
Ja, ich kann diese Zahlen auch nicht bestätigen. Wir haben ja ein Schlaflabor, wo wir gerade diesen Betroffenen eine Schlafsprechstunde anbieten. Und die Anrufe sind da, aber es kommen nicht mehr als vorher.
Jetzt vielleicht auch die Frage, was ist subjektiv eine Schlafstörung und was aus medizinischer Sicht? Dann klären wir mal auf. Ab wann würden Sie als Mediziner sagen, ja, das ist wirklich eine Schlafstörung?
Also es gibt klare Kriterien, die bestehen darin, dass man sagt, es muss mindestens 3-mal in der Woche zu erheblichen Ein- oder Durchschlafproblemen kommen, die denjenigen tagsüber sehr müde hinterlassen, sodass er erschöpft ist und eben darunter auch wirklich leidet.
Wie würden Sie es erklären, Frau Hanske?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass wir aufwachen nachts ist normal, dass wir wieder einschlafen auch. Und die Vorstellung ist ja oft so, dass man einschläft und einfach durchschläft und morgens wieder wach wird. Aber dem ist nicht so. Also nächtliches Erwachen ist völlig normal. Aber wenn man jetzt sehr, sehr lange Zeit, also mindestens 4-6 Wochen am Stück chronisch schlecht schläft, nachts nicht wieder einschlafen kann, merkt, am Tage sind Symptome da, dann würden wir sagen, da sollte Hilfe gesucht werden.
Ich habe in einem Bericht gelesen, wenn man pro Woche weniger als 42 Stunden schläft und das über eine längere Zeit, dass das schon eine Schlafstörung sein kann.
Es kann unter Umständen eine sein, aber das ist nicht automatisch so. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe an Menschen, die auch unter dieser Zeit schlafen, die tagsüber aber gut zurechtkommen. Da würde ich daraus keine Schlafstörung machen.
Wie viele Stunden braucht man denn pro Nacht, um einen gesunden Schlaf zu haben?
Da gibt es eine große Bandbreite. Die meisten schlafen zwischen 6 und 9 Stunden. Der Durchschnitt liegt so bei 7,5 bis 8 Stunden. Es schwankt auch ein bisschen zwischen der Sommerzeit und der Winterzeit. In der Sommerzeit ist es eher etwas weniger und in der Winterzeit etwas mehr. Hm. Also eher bei 8 Stunden und im Sommer eher bei 7,5 Stunden.
Also die Unterbrechungen sind quasi das Entscheidende, wo Sie auch hellhörig werden. Was unterbricht denn unseren Schlaf oder was hindert uns daran einzuschlafen? Ich sage auch an der Stelle nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen können. Das ist die 08000 44 17 77, Frau Ganski. Was sind Gründe, warum wir nicht einschlafen oder nicht durchschlafen?
Ja, das kennt sicherlich auch jeder, wenn er meinetwegen jetzt unter Stress leidet, psychisch oder beruflichen Stress oder so, dass er nachts wach wird, ist eben normal. Aber wenn dann so Gedankenkreisen losgeht, man versucht so Probleme zu lösen, die man am Tage hat in der Nacht, das macht einen dann hellwach. Und gerade so zu so einer kritischen Uhrzeit zwischen 2 und 4 Uhr sind wir besonders empfänglich für Weckreaktionen, weil wir da häufig träumen und aus dem Traumschlaf wird man eben, wenn man wach wird, gerne richtig hellwach. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, wie es auf der Arbeit aussieht oder irgendwas, was einen belastet, dann ist das schwierig, wieder einzuschlafen.
Also psychologische Dinge sind am häufigsten die Ursache, oder?
Also wach werden ist normal, aber dieses Gedankenkreisen, das muss man sich wieder versuchen abzutrainieren. Das hilft einem dann nicht weiter, wenn man so in dieser Zeit sind wir sowieso in so einer Lage, wo wir so von unserem Gemütszustand nicht in der Lage sind, gut Probleme zu lösen. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass er morgens, wenn er aufsteht, denkt, Mensch, warum hast du dir so einen Kopf darum gemacht, um dieses Thema jetzt? Das ist doch ganz einfach. Und in der Nacht erscheint einem das riesig schwierig, das zu lösen.
An der Stelle vielleicht ganz kurz, wir kommen sicherlich nachher nochmal drauf, wie stellt man denn dieses Gedankenkarussell ab?
Ja, da gibt es Strategien, die Patienten wirklich auch erlernen können. Also auch sich vorher zu überlegen, wenn das passiert, wie gehe ich damit um? Und versuchen, das in der Nacht so ein bisschen umzudeuten, dass man sich wirklich vornimmt, worüber denke ich dann nach, und bestimmte Bereiche wirklich komplett auch ausklammert, dass man nicht versucht, irgendwie sein berufliches Problem dazu.
Okay, die psychologischen Sachen, list noch mal kurz auf, was noch eine Rolle spielen kann. Es kann ja auch wirklich eine Krankheit dahinter strecken oder irgendeine organische Ursache, dass jemand schlecht schläft.
Man muss auf jeden Fall gucken, wie weit eine organische Erkrankung dahinter stehen kann. Dazu gehört beispielsweise die Schilddrüsenstörung. Eine Hyperthyreose kann erhebliche Schlafprobleme machen. Auch psychische Störungen können erhebliche Schlafprobleme machen. Der manische Patient meint, er braucht kaum Schlaf und ist dann fühlt sich sehr erfrischt, aber wirkt nach außen hin ganz anders. Depressive Menschen haben oft Schlafstörungen und eben auch dieses Grübeln. Wir sehen bei den Schlafstörungen ohne organische Ursache eher so ein Grübeln über den Schlaf. Also wenn ich jetzt nicht schlafe, wird der morgige Tag bestimmt eine Katastrophe.
Dann kommt man in so einen Teufelskreis rein.
Genau, während der Depressive eher darüber grübelt, dass er unfähig ist, dass er seine Arbeit nicht bewältigt bekommt und dass er keine Perspektiven für sich sieht. Das ist dann eine andere Art von Grübeln und die muss eben gezielt antidepressiv behandelt werden, auch mit Gesprächen, auch mit gegebenenfalls mit Medikamenten. Jemand, der rein Schlafprobleme hat und man findet keine organische Ursache, das hat Frau Iwanski ja auch beschrieben, da gibt es dann eben auch andere Techniken, unter anderem auch Entspannungsverfahren, die sehr hilfreich sein können.
Und man kann auch eine Menge falsch machen vorm Einschlafen, da kommen wir gleich drauf, aber wir haben eine Hörerin, die unsere Telefonnummer gewählt hat, die 08000 44 1777. Frau Seeger aus Arnsberg, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, ich bin so froh, dass man mich zurückgerufen hat. Ich habe und zwar das Problem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe über mehrere...
Machen Sie es kurz, Frau Seeger, weil es sind so viele.
Über mehrere Jahre habe ich Schlafstörungen und Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Jetzt wurde dann auch Kopfschmerzen jeden Tag, jetzt wurde festgestellt, dass ich auch nachts mehrmals 25 Sekunden lang also Atemaussetzer habe. Und werde wach vor Schmerzen. Ich habe rechts so ein Knubbel am Hals und jetzt ist wieder was dazu gekommen, war zweimal beim MRT und bekomme jetzt auch Zolpidem 10 Milligramm. dreimal am Tag Tilidin.
Frau Seeger, ich unterbreche Sie mal jetzt. Wir haben ja ganz viele Hörer, die das alles gar nicht kennen. Das sind jetzt viele spezielle Fragen. Ich greife Ihre Frage mal anders auf. Wenn jetzt eine Patientin ist wie die Frau Seeger, die merkt, sie hat Schlafstörungen, über Jahre ist das nicht richtig erkannt worden, jetzt hat man gemerkt, Atemaussetzer. Wie kommt man denn überhaupt einer Schlafstörung richtig auf die Spur, sodass eine Patientin wie Frau Seeger auch richtige Antworten bekommt? Sie beide sind ja Fachleute, Sie haben Erfahrung, arbeiten beide in Schlaflaboren. Wie macht man es? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Frau Iwanska, oder?
Ich kann vielleicht zu den Atemaussetzern mal Stellung nehmen. Also man muss einfach erstmal eine gute Anamnese machen, gucken, sind da Schmerzen, sind da Atemaussetzer, vielleicht unruhige Beine und so weiter. Die Medikamente, Schmerzen sind wichtig. Das ist natürlich alles sowas, Vorerkrankungen, das kann alles den Schlaf stören. Bei zum Beispiel jetzt Atemaussetzern im Schlaf gibt es ja eine relativ einfache Screening-Methode. Da bekommen die Patienten ein kleines Gerät mit nach Hause und dann kann man einfach untersuchen, sind da relevante schlafbezogene Atemaussetzer. Und die machen natürlich Durchschlafstörungen häufig. Also von diesen Atemaussetzern kann man nachts wach werden und dann auch Probleme des Wiedereinschlafens haben. Die Patienten mit so einer Schlafapnoe, nennt sich das ja, Atemaussetzer im Schlaf, haben häufig das Problem, dass sie eigentlich, sie schlafen super ein, aber werden nachts häufig wach.
Super einschlafen, nachts wach werden, ist das auch so bei Ihnen, Frau Seeger?
Ja, wie gesagt, ich bekomme Zolpidem hochdosiert. Also man sagte mir, es gibt 5 und 10 Milligramm. Das ist 10 Milligramm. Ich schlafe eigentlich sehr gut ein. Ich werde aber, wie gesagt, nachts wach. Ich kann weder links noch rechts liegen. Ich habe Schmerzen. Ich werde vor Schmerzen wach. Und wie gesagt, es sind so Knubbels. Ich weiß nicht, dann habe ich Physio bekommen jetzt. Und das war's jetzt. Jetzt sitze ich hier und wie gesagt, werde trotz dreimal Tilidin am Tag und so weiter, andere Schmerzmittel. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich, wie gesagt, jetzt Zolpidem Schlafmittel bekomme und trotzdem wach werde. Ich weiß nicht weiter, ja, wo kann ich jetzt mit den Schmerzen noch hingehen?
Frau Seeger, ich danke Ihnen erstmal für den Anruf. Wo kann sie mit Schmerzen hingehen, wenn sie vor Schmerzen wach wird? Die Frage gebe ich jetzt mal an Sie, Herr Professor Jörg.
Ja, es wurden ja zwei Dinge angesprochen. Das eine ist, bei der Schlafapnoe nimmt sie Zolpidem ein. Und das Zolpidem ist ein einschlafförderndes Mittel. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass es unter Umständen auch die Schlafapnoe verschlechtern kann. Und das merkt man nicht unbedingt durch Wachwerden. Das kann durch Wachwerden auch sich bemerkbar machen, aber Menschen mit Schlafapnoe merken unter Umständen nicht, wie oft sie diese Atemaussetzer haben und können dann eben auch plötzlich, nachdem das Zolpidem nachlässt in seiner Wirkung, das ist ein gutes Einschlafmittel, aber nicht unbedingt Durchschlafmittel, dann wach werden und von ihren Schmerzen ganz besonders noch getriggert werden. Denn diese Schmerzen sind natürlich etwas, was wach macht. Und das angesprochene Tramal, ist sogar etwas, was auch wach machen kann.
Also was macht man denn in so einem Fall? Geht man in ein Schlaflabor, geht man zu einem Schlafmediziner oder geht man zu einem Internisten? Was raten Sie solchen Patienten, was ja nun ein spezieller Fall ist, den wir gleich am Anfang haben?
Hier sind zwei Sachen gefordert. Das eine ist die Schlafapnoe-Abklärung und entsprechende Behandlung. Und das andere ist ein Schmerzmediziner, der sich anschaut, ist die Medikation so vernünftig oder stört sie den Schlaf?
Okay, einen Schmerzmediziner dann aufsuchen. Also nicht immer können das die Schlafmediziner alleine lösen. Wir haben einen weiteren Anruf aus Hamburg, Rebecca Heinz.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe seit 40 Jahren Schlafstörungen. Zuerst waren sie nicht ganz so massiv, aber in den letzten Jahren, oder ich würde mal sagen, seit mit dem Eintritt der Wechseljahre wurde es immer massiver. Dann dachte ich erst, es wird massiver durch den Todesfall meiner Mutter und den Werdegang bis zum, den sie genommen hat mit ihrem Schlaganfall. Und ich war dann in einer Reha, habe dort auch einen Test im Schlaflabor gehabt. Und man stellte fest, dass ich massive Schlafstörungen hatte.
Jetzt wissen Sie nicht, was Sie tun können, ob Sie etwas machen können.
Ich habe Pregabalin, 300 Milligramm, was ich nehme abends. Dazu noch eine Dalmadorm. Und ich kann trotzdem weder einschlafen noch durchschlafen.
Die Frage, ich danke Ihnen auch erstmal für den Anruf. Sind viele Hörer, die offenbar Schmerzmittelerfahrung haben bzw. Schlafmittelerfahrung haben, in dem Fall Medikamente bekommen, die ihnen beim Einschlafen, auch beim Durchschlafen helfen sollen. Ist das üblich, dass man Patienten bei Schlafstörungen Medikamente gibt oder ist das so das letzte Mittel der Wahl? Wie gehen Sie da vor, Herr Professor Jungertz?
Also wir schauen uns natürlich erst einmal an, können wir ohne Medikamente den Schlaf verbessern? Dazu gehören Entspannungsverfahren, dazu gehört auch sich anzuschauen, wann geht derjenige denn zu Bett und wann steht er auf? Ist vielleicht die Bettzeit auch zu lang gewählt? Mit zunehmendem Alter brauchen wir weniger Schlaf und Frau Iwanski ja schon gesagt, wir haben auch normale Wachzeiten in der Nacht. Wenn wir aber bei 8 Stunden Schlaf, bei 8 Stunden Zeit im Bett über 20% wach sind, dann kann man schon von einer Schlafstörung ausgehen und sollte erstmal ohne Medikamente versuchen zurechtzukommen, zu gucken, zum Beispiel ist Alkohol im Spiel, der sollte weggelassen werden, spielt Kaffee eine Rolle, der sollte am Nachmittag nicht mehr getrunken werden und verändert sich dadurch der Schlaf.
40 Jahre oder mehr als 40 Jahre Schlafstörungen, kann das auch angeboren sein? Gibt es Menschen, die angeborenerweise schlecht schlafen?
Wir wissen es nicht so ganz genau. Es gibt so die Theorie, dass manche Menschen einfach empfänglicher sind durch nächtliche Weckreaktionen, nicht wieder einschlafen zu können. Das ist im Moment so das Modell, dass man sagt, die sind etwas übererregbar und werden einfach schneller nachts wach und auch durch diese normalen Weckreaktionen schneller gestört. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die kommen zum Beispiel mit Schichtdienst wunderbar klar, haben gar keine Probleme damit, tagsüber dann zu schlafen und die Schichten durchzustehen. Und andere sind eben sehr empfänglich, durch so eine spezielle Situation eine Schlafstörung zu entwickeln. Und da ist im Moment so das Modell, was wir haben, dass es so eine Überempfindlichkeit gibt in der Störung des Schlafes, die sehr individuell sein kann. Aber
kann man denn jemandem, der jetzt über 40 Jahre es versucht, mit Medikamentenhilfe einzuschlafen, noch Tipps geben, das mit Entspannungstechniken zu versuchen? Ist man da noch empfänglich dafür oder ist der Körper dann irgendwann so sehr an Medikamente gewöhnt, dass man aus diesem Teufelskreis nicht einschlafen zu können und dann vielleicht noch erschöpfter zu sein, nochmal wieder neue Medikamente oder mehr zu nehmen, gar nicht mehr rauskommt? Wie ist das?
Man würde die Medikamente nicht sofort absetzen wollen, sondern erst einmal tatsächlich beides gemeinsam machen, also Medikamente und eben diese Verfahren einsetzen. Wenn das gut wirkt, kann man, und das ist bei vielen der Fall, dann kann man durchaus an die Medikamente gehen und sie reduzieren.
Und das Lernen noch nach so vielen Jahren Schlafstörung, geht das noch? Kann man das? Es gibt ja eine Schlafschule auch, die man besuchen kann.
Ja, also ich denke, man sollte da nicht aufgeben und sagen, das ist jetzt so lange, das wird sowieso nichts, sondern da sollte man immer versuchen, auch langsam die Medikamente vielleicht sogar wieder ganz auszuschleichen, wenn es irgend geht.
Und vielleicht wirklich mal an einen Schlafmediziner sich wenden. Wie viele davon gibt es eigentlich in Deutschland? Sie haben ja eine eigene Praxis auch als Schlafmedizinerin. Das ist ja nicht so sehr häufig, glaube ich.
Nee, es gibt... Unsere Fachgesellschaft ist die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Auf der Website findet man auch Adressen für Zentren, die sich mit Ein- und Durchschlafstörungen beschäftigen. Und es gibt aber auch wirklich auch gute Ratgeber, die Patienten lesen können. Und im Internet gibt es auch natürlich viele Informationen, die schon mal helfen, so Schlafhygiene zum Beispiel einzuhalten und mal zu gucken. Und was auch wirklich hilft, ist mal für 2 Wochen so ein Schlaftagebuch zu führen, dass man mal wirklich aufschreibt, was mache ich eigentlich? Schlafe ich tagsüber? Viele schlafen auch tagsüber einfach 2 Stunden und wundern sich dann, dass der Nachtschlaf nicht klappt.
Also falsch, lieber nicht hinlegen, lieber die Müdigkeit überstehen, ein bisschen rausgehen an die frische Luft, wenn es möglich ist und dann lieber früher ins Bett abends.
Ja, wenn überhaupt wirklich so ein Powernapping, 10 Minuten, ganz kurz, das geht, aber nicht jetzt. Viele Menschen schlafen wirklich tagsüber 2-3 Stunden.
Schlafhygiene, ganz wichtiges Stichwort, kommen wir gleich drauf. Gisela Siefert aus Oldenburg hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, ich leide seit vielen Jahren an diesen Schlafstörungen. Und das Problem bei mir ist, dass ich 1,5 Stunden schlafe und dann eine Unruhe habe, eine innere Unruhe und damit nicht klarkomme. Ich stehe dann auf, lesen hilft nicht, Rätselraten hilft nicht. Ich stehe dann auf, lauf rum. Trink noch eine warme Milch, guck manchmal fern, geh wieder ins Bett, funktioniert nicht. Kribbeln im Bein, Und vor allem diese innere Unruhe, die macht mich wahnsinnig.
Was kann man tun? Frage geht an Sie beide, aber vielleicht Frau Dr. Iwanski.
Da sollte man auch wirklich vielleicht einmal genauer hingucken, auch Laboruntersuchungen machen, ob irgendein Mangel vorliegt zum Beispiel. Die Schilddrüse hatten wir ja auch schon genannt, ist wichtig, auch Eisenmangel. Und man kann auch gucken, ob es sich vielleicht um so ein Syndrom der unruhigen Beine vielleicht handelt, die die Unruhe hervorrufen. Das kann ganz quälend sein und wird häufig auch erst spät diagnostiziert, weil die Patienten gar nicht so richtig schildern können, was sie da eigentlich erleben. Das sind häufig so Missempfindungen, die in den Beinen sind, aber es kann auch im ganzen Körper sein, die dann zum Aufstehen und Umherlaufen führen können und das Wiedereinschlafen extrem stören.
Ich habe von einer Studie gelesen, die relativ neu ist, eine internationale Studie, wo auch Münchner Wissenschaftler beteiligt sind, dass da Gene auch im Spiel sein können. Diejenigen, die für diese unruhigen Beine verantwortlich sind, auch die Schlafstörung mit beeinflussen oder auch da eine Rolle spielen. Also offenbar sind ja da auch Forschungsergebnisse, die andeuten, dass es da Zusammenhänge gibt, aber man ist ja offenbar noch ganz am Anfang, so wie ich das gelesen habe.
Ja, obwohl wir das auch so aus der klinischen Praxis oft kennen, dass ich, wenn ich Patienten habe, die unruhige Beine habe, oft frage, was ist denn mit ihren Eltern und so weiter und oftmals höre ich dann, dass die Patienten sagen, meine Mutter oder mein Vater hatten das auch ganz schlimm.
Was würden Sie denn jetzt Frau Siefert raten, wenn sie nach anderthalb Stunden unruhig wird und das Gefühl hat, sie kann nicht mehr schlafen, versuchen liegen zu bleiben, nicht aufstehen, keine Milch trinken, kein Buch nehmen oder?
Nee, das klappt meistens nicht. Also wenn man wirklich nicht wieder einschlafen kann, ist aufstehen besser und erst wieder zu Bett gehen, wenn man sich auch wirklich müde fühlt.
Und wenn man dann tagsüber ganz gerädert ist?
Ja, bei der Patientin würde ich wirklich denken, man müsste wirklich einmal in die Tiefe gehen und auch ein bisschen Diagnostik machen, um zu gucken, ob da vielleicht so eine Störung vorliegt.
Den Rat gebe ich weiter an Frau Siefert. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und 08000441777 gewählt hat auch Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Schönen guten Abend. Ihre Frage an uns, Frau Kleinen.
Ja, schönen guten Abend. Ich wollte erstmal vorweg sagen, dass ich eine genetische Vorbelastung für Herzinfarkt habe. Das heißt ja auch, wenn man schlecht lebt, ist das auch gefährlich für Herzinfarkt. Aber meine Frage ist auch vor allen Dingen, ich habe manchmal Schlafstörungen gehabt. Jetzt auch eher seltener. Manchmal habe ich eben noch Schwierigkeiten zu schlafen. Mir wurden Psychopharmaka verschrieben. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, das hat nichts gebracht. Die haben mir auch nicht geholfen. Dann habe ich sie auch schleichend abgesetzt. Also nicht auf einmal, sondern schleichend. Und ich hatte auch schon als kleines Kind Schlafprobleme gehabt, da ich auch ursprünglich schon in schwierigen Verhältnissen gelebt habe, also aus schwierigen Verhältnissen komme und damals schon keinen vernünftigen Schlafrhythmus hatte. Ich bin jetzt aber schon 32 Jahre alt, würde erstmal gerne wissen, kann das immer noch mit früher zusammenhängen? Und die andere Frage ist, ich möchte Möglichkeiten haben, medikamentenfrei die Schlafprobleme zu beheben.
Die Frage gebe ich mal an Sie beide. Möglichkeiten, medikamentenfrei. Da kommen wir wieder zur Schlafhygiene, über die wir ja sprechen wollen. Also alles, was man beachten kann. Erstmal die Frage mit den Medikamenten, die gebe ich mal an Sie, Herr Professor Jungens. Was kann man machen, um von Medikamenten möglichst frei schlafen zu können?
Ja, die Anruferin hat ja deutlich gemacht, dass sie nicht regelmäßig Schlafprobleme hat, aber in Sorge ist wegen ihrer Herzbelastung, dass Schlafprobleme ihr Schwierigkeiten machen könnten, auch fürs Herz. Da denke ich, wenn sie nicht regelmäßig Schlafstörungen hat, ist das erstmal nicht beunruhigend. Dass man mal eine Nacht schlecht schläft, ist kein großer Risikofaktor. Wenn es um die Frage geht, jetzt ohne Medikamente zurechtzukommen, da hat sie völlig recht, dass diese Psychopharmaka unter Umständen einen Überhangeffekt haben, dass sie also zwar beim Einschlafen helfen können, aber dann tagsüber einen auch sehr müde machen können. Und da lohnt es sich dann auch mal zu schauen, wie ist es ohne. Und ohne kann man eben neben der Schlafhygiene auch einiges machen. Das eine ist eben Entspannungsverfahren erlernen. Auch lernen, seine Sorgen nicht mit ins Bett zu nehmen. Das war ja schon angesprochen worden. Da gibt es auch verschiedene Techniken.
Also sie quasi symbolisch irgendwo zu lassen. Und
ja, wir empfehlen da so einen Sorgenstuhl, wo man also sich hinsetzt am Abend, bevor man zu Bett geht, seine Sorgen sich aufschreibt und sie da aber auch dann zurücklässt und sich ins Bett begibt. Und wenn die Sorgen einen dann heimholen, aufstehen, zu dem Schreibtisch gehen und die Sorgen, die einem da gerade gekommen sind, nochmal aufschreiben und sie da eben zurücklassen. Das ist sehr rituell, aber kann durchaus sehr wirksam sein.
Rituale sind auch wichtig bei der Schlafhygiene, Frau Dr. Iwanski. Worauf kommt es an? Was sollte man möglichst nicht tun?
Ja, da gibt es viele Punkte zu beachten. Also das Schlafzimmer soll eine gute Atmosphäre haben, am besten nicht mit dem Computer nebenan, dass man noch seine Steuererklärung auf dem Schreibtisch liegen hat und daneben das Bett. Also das Schlafzimmer soll eine angenehme, schöne Atmosphäre haben, ruhig sein. Dann muss man eben
aufpassen. Kein Fernseher am Bett.
Also für manche Patienten ist es ja angenehm, mit dem Fernsehen einzuschlafen. Die stellen sich den Timer ein und können super damit einschlafen. Und wenn es hilft, ist es okay. Aber jetzt für Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Schlaf haben, ist spätes Fernsehen oft aufwühlend und die kommen dann schlecht in Schlaf. Genauso wie E-Mails checken, kurz vor dem Schlafen gehen. Mhm. Also eigentlich soll man ja so vor dem Schlaf ein bisschen runterkommen und entspannen und so ein bisschen von den Gedanken auch ruhiger werden. Mhm. Das ist ja häufig so, dass Patienten wirklich noch, wenn sie wach werden, mit ihrem Tablet unter der Bettdecke E-Mails beantworten.
Wie ernährt man sich denn? Also darf man kurz vorm Schlafen noch richtig gut zu Abend essen oder sollte man mehrere Stunden Pause einlegen? Wie sieht es aus mit Getränken, Alkohol?
Ja, genau.
Das ist ja schon mehrfach angesprochen
worden.
Männer
haben ja oft das Problem, dass sie, also gerade männliche Patienten haben das Problem, dass sie oft Alkohol als Einschlafhilfe nutzen. Und das ist schwierig, weil das macht den Schlaf wirklich nicht besser. Und wenn man das über Jahre macht oder über längere Zeiträume macht, kann das auch zu nächtlichen Entzugssymptomen führen. Auch Nikotin vorm Zu-Bett-Gehen, so ein schweres Essen vorm Schlafen ist natürlich nicht förderlich, genauso wenig wie Hochleistungssport sehr spät am Abend. Das ist auch nicht gut. Das pusht die Körpertemperatur
Geräusche,
an.
Temperatur, Lichtverhältnisse, das sind ja auch so Dinge, die man beeinflussen kann. Also mit Opax schlafen, wenn es einem zu laut ist, die Vorhänge zuziehen oder welche anbringen, wenn es zu hell ist, Temperatur regulieren. Was ist denn da optimal?
Das ist natürlich schon ein bisschen individuell, aber letztlich eher eine etwas kühlere Temperatur und eben Geräusche möglichst runterfahren, wenn das irgend geht, oder eben Oropax nehmen, wenn man an einer sehr lauten Straße wohnt. Das kann helfen natürlich.
Und eben sowas alles erstmal ausprobieren und das erwähnte Schlaftagebuch mal führen und gucken, so wie gravierend sind die Schlafstörungen wirklich. Das wäre schon mal ein erster Ansatz. Und wenn es dann immer noch Probleme gibt, dann wirklich vielleicht auch mal einen Fachmann oder eine Fachfrau aufsuchen. Frau Klein, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich sage nochmal die Telefonnummer 08000 441777. Aber jetzt geht es erstmal um die Mails, die uns erreicht haben. Meine Kollegin Silvia Bucke ist bei mir im Studio und hat das Wort.
Ich glaube, ich bringe ein Thema mit, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist. Da geht es um Angst- und Panikattacken. Also wenn Menschen nachts mit Angst aufwachen oder panisch plötzlich sind oder aufschrecken richtiggehend. Eine Mail kommt von Christa Alberti aus Günzach. Sie schreibt, ich habe Durchschlafstörungen. Ich schreie nachts im Schlaf, wache davon auf, seit mehreren Jahren. Oft wohl Angst oder Bedrohung als Schreigrund, ist ihr ein Schlaflabor angezeigt, möchte sie wissen. Ich schicke gleich noch eine hinterher, dann können wir das vielleicht so gebündelt machen. Denn das scheint mir ähnlich zu sein von Martina Fahnung aus Obermörlin. Sie schreibt uns, dass sie seit 15 Jahren mal mehr oder mal weniger unter Durchschlafstörungen leidet. Und das hat auch begonnen mit extremen Panikattacken und daraus resultierende Depression. Jetzt arbeitet sie im Schichtdienst und als Krankenschwester und muss im Frühdienst um 6 Uhr morgens fit sein. Dann kommt es vor, dass sie weniger als 4 Stunden schläft. Und jetzt fragt sie, nutzt es, wenn sie am Nachmittag dann nachschläft? Das sind so die 2 Fragen. Also kann man diesen Schlaf dann nachholen? Und woran liegt es denn eigentlich? Ist ein Schlaflabor angezeigt in so einem Fall?
Also bei der Krankenschwester im Schichtdienst hängt es natürlich davon ab, hat sie Schlafprobleme. Wenn sie Schlafprobleme hat, würde ich ihr davon abraten, so einen Powernap oder ein paar Stunden Schlaf sich zu holen, weil der letztendlich geraubt wird vom Gesamtschlaf. Also lieber durchhalten bis zum Abend und dann die volle Müdigkeit nutzen, um den Schlaf zu bekommen. Wenn man mal 4 Stunden schläft, bedeutet das nicht, dass man jetzt die 8 Stunden, wenn man sonst 8 Stunden schläft, dass man diese 4 Stunden alle nachholen muss.
Es reicht häufig aus. Kann man das denn, ich frage mal zwischen, kann man denn Schlaf, den man nicht gehabt hat, wirklich nachholen oder schleppt man nicht diese Erschöpfung im Körper letztlich mit?
Man kann ihn nachholen, bloß nicht so 1:1. Also wenn man 4 Stunden weniger geschlafen hat, dann reicht oft 1 Stunde mehr die nächste Nacht und man hat ihn ausgeglichen. Also der Körper ist sehr kreativ da, diesen Schlaf dadurch nachzuholen, dass der Schlaf dann intensiver wird, der nächste Schlaf. Insofern muss man diese Rechnung so nicht so aufstellen. was das Hochschrecken in der Nacht anbetrifft von der anderen und das Schreien, von dem sie wach wird, das lohnt sich wirklich näher anzugucken. Wir kennen verschiedene Störungen des Schlafes, unter anderem den sogenannten Pavo Nocturnus, das ist ein Hochschrecken in der Nacht mit Schreien, was oft die Umstehenden wahrnehmen. Derjenige selber schläft aber dann wieder ein, erinnert sich daran nicht.
Dazu gibt es auch eine Mail, ganz kurz, von Silke Finkenstein aus Esslingen, und die möchte in dem Zusammenhang gerne wissen, was ist denn zuerst da, die Schlafstörung oder die Depression? Weil bei ihr geht es zusammen, beides.
Und das lässt sich nicht leicht beantworten, weil beide Richtungen gibt es. Also es gibt Menschen, die Schlafstörungen haben und im Lauf der chronischen Schlafstörung dann eine Depression entwickeln. Das Risiko ist erhöht, wenn man Schlafstörungen hat. Erhöht heißt aber nicht, dass jeder es kriegt. Die Masse bekommt, wenn sie Schlafstörungen hat, keine Depression. Und andererseits ist es so, dass fast jede Depression mit Schlafstörungen einhergeht. Sei es, dass man zu viel schläft oder dass man eben nicht durchschlafen kann und dann grübelnd meist in der zweiten Nachthälfte wach wird und nicht wieder einschlafen kann. Und beim Pavo Nocturnus und anderen Schreien in der Nacht lohnt es sich einerseits in Richtung Entspannung was zu tun, andererseits aber auch sich das genauer anzugucken, welche Form von Störung ist das, die da in der Nacht auftritt. Und das kann unter Umständen dann in einem Schlaflabor geklärt werden.
Ja, gut. Ich dachte, vielleicht Sie sagen noch was dazu.
Ja, aber wir haben natürlich auch Patienten, die zum Beispiel im Traumschlaf spezielle Störungen entwickeln. Also normalerweise ist man im Traumschlaf muskulär ganz entspannt und bewegt sich gerade nicht. Aber es gibt auch Patienten, die gerade im Traumschlaf die Träume ausleben, zum Beispiel auch den Bettpartner irgendwie dabei verletzen, um sich schlagen und so weiter. Und das kann man im Schlaflabor wirklich dann auch diagnostizieren.
Jetzt haben wir eine Betroffene, Manuela Fisch aus Passau. Und sie schreibt auch gleich mal vorweg, sie ist 57, sie bewegt sich viel, ist nicht übergewichtig, sie nimmt keinerlei Medikamente, hat aber seit Jahren extreme Durchschlafstörungen. Sie kann zwar relativ gut einschlafen, wacht dann aber regelmäßig gegen 3 Uhr morgens auf und dann kann sie nicht wieder einschlafen. Und sie liegt dann meist bis 6 Uhr wach und muss aber auch früh aufstehen und kämpft dann mit Morgenübelkeit, kann oft nur mit Mühe arbeiten, ist extrem übermüdet. Ich denke, so einen Fall werden sie öfter erleben wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und sie hat auch schon alles möglich versucht, von Baldrian bis, hat alles nichts gebracht. Und sie fragt jetzt einfach, was soll sie machen? Weil ihr geht es einfach nicht gut damit, ne?
Ja, ich denke, trotz alledem ist es nochmal ruhig sinnvoll, zu versuchen, ohne Medikamente zu starten und zu versuchen, mit so einer Art Schlafschule oder einer Verhaltenstherapie einfach nochmal einen Versuch zu starten, den Schlaf zu verbessern. Also, dass sie sich professionelle Hilfe sucht, Entspannungsübungen erlernt, sowas, was sie dann nachts um 3 macht, wenn sie wach wird. Und die medikamentöse Therapie ist ja, also alles, was wir haben, ist eigentlich nicht dafür gedacht, das lebenslang einzusetzen. Darum versuchen wir es immer, möglichst anders hinzukriegen.
Darf ich eine noch? Klar. Stichwort Medikamente, nämlich, ich glaube, das hattet ihr noch nicht. Von Renate Vogelsang aus Berlin. Sie möchte wissen, wie kann man eine sogenannte Restriktionstherapie durchführen? Das werden Sie vielleicht gleich erklären, was das ist. Welche Antidepressiva oder welche anderen Medikamente empfehlen Sie dabei Durchschlafstörungen? Und gibt es da Absetzprobleme? Also dieses riesige Thema Medikamente, wissen wir auch, dass es doch recht verbreitet ist.
Ja, ich glaube,
erstmal, was ist das für eine Therapie?
Genau.
Das
müssen
wir mal kurz erklären. Die Restriktion ist wahrscheinlich die Schlafrestriktion, die gemeint ist. Das besteht, dieses Verfahren besteht darin, dass man die Zeit, die man im Bett verbringt, verkürzt. Zum Beispiel auf nur 6 Stunden, wenn derjenige den Eindruck hat, mit 6 Stunden würde er in etwa zurechtkommen. Dann wird er natürlich in diesen 6 Stunden, wenn er Schlafprobleme hat, nicht schlafen. Aber dadurch, dass er den Wecker stellt und trotzdem aufsteht nach diesen 6 Stunden mit vermindertem Schlaf, wird sich sein Schlafdruck aufbauen. Also er wird müder werden. Und wenn er regelmäßig jetzt nur diese 6 Stunden im Bett verbringt, wird er merken, dass er immer mehr Zeit in dieser Zeit auch wirklich schläft. Und dann kann er die Zeit langsam wieder ausweiten. Bei dieser Nachfrage mit den Durchschlafstörungen ist das zum Beispiel eine überlegenswerte Strategie, weil viele Menschen gar nicht merken, wann sie wach sind und wann sie schlafen. Ein Problem, was wir auch schon diskutiert hatten, ist, dass Menschen meinen, sie liegen wach, aber in Wirklichkeit schlafen sie. Was wir als Schlaf verstehen, ist, dass man von Außenreizen nichts mehr mitbekommt. Was viele Menschen als Schlaf verstehen, ist das, was sie mit 18 gehabt haben, was sie aber mit 45 oder 50 nicht mehr haben, nämlich einen Schlaf, in dem man gar nicht mehr denkt. Wir haben ein Schlafstadium, in dem wir sehr viel denken können, darüber nachdenken können, wie wir das morgen machen mit der Sendung oder was auch immer. Und gleichzeitig schlafen wir. Das heißt, wir werden nicht durch äußere Reize geweckt. Das ist nicht unbedingt ein erholsamer Schlaf, aber es ist Schlaf. Und wenn jemand dann also früh wach wird und im Bett liegen bleibt, 2 Stunden noch, obwohl er meint, wach zu sein, dann kann es sein, dass er eben heimlich doch schläft, aber eben keinen erfrischenden Schlaf. Und dann lohnt es sich, diese Restriktion zu machen. Das heißt zu sagen, wenn ich sowieso nicht schlafen kann, dann stehe ich lieber auf und baue Schlafdruck über Tag auf, Erschöpfung auf, um in der nächsten Nacht besser schlafen zu können.
Okay. Okay. Ja, gut, so viel zu den Mails. Das heißt, man braucht auch eine Menge Disziplin, um sozusagen seine Schlafprobleme ohne Medikamente, wie ja eben auch der Wunsch von einer Hörerin war, in den Griff zu kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein anstrengender Weg. Und natürlich sind wir irgendwie auch auf der Suche nach dem idealen Schlafmittel, weil das natürlich so schön einfach wäre, wenn man irgendeine Medikation hätte, die einen perfekt schlafen lässt, keinen Überhang am Tage hat und so weiter.
Es gibt ja nicht nur diese Hammermedikamente, die man verschrieben bekommt, sondern es gibt ja ganz viel an Einschlafhilfen, Baldrian oder ähnliches, auch in Drohmärkten oder in Apotheken frei verkäuflich. Was ist denn von so etwas zu halten?
Also letztlich muss man sagen, wenn es hilft, ist es gut. Aber es hilft auch Placebo, also eine Medikation, die gar keinen Wirkstoff enthält, hat auch eine leichte Wirkung auf den Schlaf. Und es spricht nichts dagegen, jetzt pflanzliche Medikamente einzusetzen, wenn sie denn helfen. Aber häufig helfen sie eben dann doch nicht. Und das ideale Schlafmittel, das gilt es noch zu finden.
Okay, vielleicht mal kurz bis hierhin. Unsere Telefonnummer 08044-1777 hat unter anderem Carmen Römer in Hildesheim gewählt. Schönen guten Abend, Frau Römer. Was ist Ihre Frage an uns? Frau Römer?
Ja. Ja, Abend erstmal an Sie alle. Ich habe mich daran gewöhnt inzwischen. Ich schlafe eigentlich nur noch 2, maximal 3 Stunden. Und nun kommt dazu, ich bin jetzt 65 und ich weiß ja, man im Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Und ich frage mich auch, warum ich eigentlich jetzt schlafen muss, nur weil es draußen dunkel ist. Ich störe halt hier keinen, weil ich alleine wohne und ich stehe dann auf und arbeite am Computer oder.
Das heißt, Ihnen geht's gut mit den 2 bis 3 Stunden. Ihnen geht's
Ja, relativ, ja.
Okay, dann ist ja eigentlich nichts dagegen zu sagen. Ich gebe das mal weiter. Wie viele Stunden muss man schlafen? Das hatten wir eingangs mal erwähnt. Genau. Also diese Faustregel, mindestens 6 Stunden pro Tag in der Woche.
Gilt natürlich nicht für jeden. Es gibt Menschen, die können wirklich mit ganz wenig Schlaf tagsüber fit sein. Das ist nicht die Masse, aber es gibt sowas. Und man muss auch sagen, wir sind alle sehr, sehr schlecht darin, unseren eigenen Schlaf wahrzunehmen. Also wenn man so, also wenn ich im Schlaflabor Patienten sehe, begrüßen die mich oft morgens nach der Nacht mit den Worten, ich habe ja wohl überhaupt gar nicht geschlafen. Und wenn wir uns dann die Aufzeichnungen angucken, sehen wir Tiefschlaf, wir sehen Traumschlaf und viele sind ganz überrascht, dass sie doch relativ viel geschlafen haben. Also wir sind wirklich leider schlecht darin, unseren eigenen Schlaf einzuschätzen. Und vielleicht sind es dann doch nicht nur 2 Stunden, sondern vielleicht 4 Stunden, die Zuhörerin schläft und das kann für sie reichen, vor allen Dingen, wenn der Tag in Ordnung ist. Also wenn sie sich tagsüber wohlfühlt und gut drauf ist und nicht tagsüber noch 2 Stunden schläft, dann ist das auch in Ordnung.
Okay, also vielen Dank nach Hildesheim an Frau Römer. Wir gehen nach Bonn zu Maria Brinkmann. Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, meine Frage ist folgendes. Es sind 2 Sachen. Erstmal bin ich todmüde, schon um 8, 9 Uhr abends. Dann gehe ich ins Bett, liege im Bett und bin wieder hellwach. Aber ich habe seit einigen, ich möchte fast sagen Monaten, Schlafstörungen insofern, als dass ich nachts 3 bis 4 Mal zur Toilette muss. Ich habe mir abgewöhnt, auf die Uhr zu gucken und gehe wieder ins Bett. Meistens schlafe ich dann wieder ein. Jetzt hat sich aber, ich nehme 3 Blutdruckmittel. Jetzt habe ich seit Freitag vergangener Woche einen sehr unruhigen und sehr schnellen Puls. Dadurch mit dieser Last bin ich zu meinem Kardiologen gegangen gestern. Und der hat bei der Untersuchung festgestellt, dass ich jetzt ein Vorhofflimmern habe, hat mir empfohlen, das eine letzte Blutdruckmittel Concor-Cor abzusetzen, um den Puls ein bisschen höher werden zu lassen.
Kommen Sie nochmal zurück aufs Thema Schlafen, weil sonst schweifen wir gleich ab und haben hier die falschen Fachärzte sitzen. Also Sie wollen gerne durchschlafen, können nicht, wenn Sie um 8 ins Bett gehen, nach 2 Stunden schon wieder auf sein. Das verstehe ich doch richtig.
Ja, also ich gehe um 8 Uhr nicht ins Bett, aber manchmal würde ich am liebsten 8 Uhr ins Bett gehen.
Und Sie haben jetzt, die wissen nicht so richtig, wie das alles miteinander zusammenhängt, also die verschiedenen Diagnosen und ob das eine Rolle spielen kann bei Ihren Schlafstörungen, vermute ich.
Jetzt habe ich einen Blutdruck, ein Blutverdünnungsmittel gekriegt, Elexqui, 5 Milligramm soll ich jetzt nehmen. In meinen letzten Blutuntersuchungen, da ist plötzlich ein schlechter Leberwert aufgetreten. Woher das kommt, kann sich niemand erklären. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol und versuche so, mich gesund zu ernähren, versuche auch, mich ausreichend zu bewegen.
Also jedenfalls viele, viele verschiedene Dinge, die da reinspielen. Ich gebe das mal weiter an Professor Junghans. Was sagen Sie einer solchen Patientin, wenn die zu Ihnen kommt und sagt, na, ich habe auch Schlafprobleme, was für eine Rolle spielt das da?
Also ich kann Sie erstmal beruhigen, was jetzt die nächtliche, das nächtliche Aufwachen und auf Toilette gehen anbetrifft. Mit zunehmendem Alter ist es nicht ungewöhnlich, dass das vorkommt. Und wenn man eine Herzerkrankung hat, sowieso nicht, dass da also 2 bis 3 Mal die Nacht man auf Toilette gehen muss, ist nicht ungewöhnlich. Sie macht das völlig richtig, dass sie nicht auf die Uhr guckt und sich nicht verrückt macht damit, sondern sich wieder hinlegt und dann ja auch schnell wieder einschlafen kann. Was ich verstanden habe, ist, dass sie sich Sorgen macht, dass die Medikamente, die sie bekommt, sich auf den Schlaf auswirken, negativ auswirken. Und das kann im Einzelfall tatsächlich so sein. Wir wissen von Beta-Blockern beispielsweise, dass sie einerseits depressiv machen können, andererseits Albträume machen können. Und da ist dann der Fachmann, der in diesem Fall der Kardiologe, gefragt zu gucken, kann er die Medikamente unter Umständen auch so von der Nacht wegpacken, dass sie den Schlaf nicht beeinträchtigen und trotzdem ihre erwünschte Wirkung zeigen. Das muss im Einzelfall geguckt werden, dass die Leberwerte durch Medikamente auch hochgehen können und nicht nur durch Alkohol, ist auch klar und wäre ein Grund zu gucken, ob man an den Medikamenten nochmal eine Veränderung vornimmt.
Frau Dr. Dewanski, wenn so eine Patientin auch bei Ihnen Rat sucht, an wen hält sie sich denn dann? Hält sie sich an den Rat des Kardiologen, der sagt, die und die Medikamente sind wichtig für Sie, die müssen Sie nehmen? Oder können Sie dann auch in so einem Fall mit anderen Fachkollegen klären,
wenn es also da Schlafprobleme gibt? Absolut, da gilt es die Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen mit den Kardiologen. Das ist ganz wichtig für uns, dass man eben diskutiert, wie es am besten für den individuellen Patienten ist und dann wirklich Medikamente vielleicht umsetzt oder zu anderen Tageszeitpunkten gibt. Das kann auch schon helfen. Und nächtlich zur Toilette gehen ist eben normal, aber auch gerade für einen älteren Menschen um 8 oder 9 ins Bett gehen ist auch wirklich zu früh. Denn selbst wenn die Patientin dann einschläft, dann könnte sie eigentlich um 2 Uhr wieder aufstehen. Und dieses sehr frühe zu Bett gehen ist wirklich ein Problem. Wenn dann wirklich Durchschlafstörungen in dem Sinne bestehen, dass man nicht wieder einschlafen kann, dann ist es besser, wirklich auch die Schlafzeit ein bisschen zu verkürzen und dann wieder zu lernen, die auszudehnen auf irgendeine verträgliche Zeit, wo man dann auch tagsüber fit ist.
Und den Rat eben an die Patientin aus Bonn, dass sie auch mal durchaus mit einem Schlafmediziner klärt, so welche Medikamente bekommt sie, was löst da Schlafprobleme aus und dann mal zu gucken.
Ja, auch bei dem Kardiologen ansprechen, die kümmern sich ja vielleicht dann gar nicht so sehr um den Schlaf, aber dass man da auch nochmal insistiert und sagt, seitdem ich das und das mache, schlafe ich schlecht, kann das an den Medikamenten liegen und dann kann da, glaube ich, auch Abhilfe geschaffen werden.
Thomas Kraft hat uns auch angerufen aus Berlin. Schönen guten Abend, Herr Kraft.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Meine Frage wäre, ich habe seit etwa 15 Jahren Schlafprobleme, schlafe im Schnitt in der Regel 4 Stunden. Mehr ist nicht möglich, weil ich habe meinen Schlaf meine Schlafzeit auf ca. 1 Uhr, 1.30 Uhr verlegt, damit ich dann früh morgens so gegen 6 dann einigermaßen aufstehen kann. Meine zweite Frage wäre, seit etwa 4 Wochen schlafe ich zwischen 20 Minuten und 2 Stunden. Was könnte ich dagegen machen?
Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Dr. Iwanski. Was macht man in so einem Fall?
Es ist natürlich sehr kurz, also von 2:30 bis 5:30 ist natürlich eine wirklich kurze Zeit. Die Frage ist, wie geht es demjenigen am Tage? Ist er sehr müde dadurch? Und eben auch nochmal zu gucken, gibt es Begleiterkrankungen? Das ist auch wichtig, dass da wirklich professionelle Hilfe gesucht wird, dass man nochmal nach Umgebungsuntersuchungen guckt, was liegt da eine Depression zum Beispiel vor oder werden Medikamente genommen? Also da muss man Ursachenforschung betreiben und gucken, was da genau hintersteckt. Auch eventuell Schnarchen, Atempausen, Restless Legs, all solche Dinge muss man einmal nachgucken. Leberwerte, Schilddrüsenwerte, da sollte man, wenn das jetzt länger andauert, wirklich einmal der Sache auf den Grund gehen.
Haben Sie das schon getan, Herr Kraft?
Ich muss dazu sagen, ich nehme Ramipril, 10 Milligramm, habe Normalgewicht. Hat mich schon verwundert, dass ich so etwas nehmen muss. Habe ja Jahrzehnte Sport getrieben. Dann nehme ich noch Esomeprazol wegen Reflux. Und Thyrenajod, da bin ich jährlich in der Untersuchung.
Also wir gucken zum Beispiel gerade in der Kombination Blutdruck und Reflux wirklich immer nach Schlafapnoe, weil wenn man eine Ursache für hohen Blutdruck findet, ist es die Ursache Nummer 1, sind schlafbezogene Atempausen. Und Reflux haben auch viele Patienten mit nächtlichen Atempausen. Also da lohnt es sich bestimmt auch mal nur so eine Screening-Untersuchung zu machen. Der Patient muss deswegen nicht gleich ins Schlaflabor, aber ein Screening würde ich da schon machen.
Da wäre er bei Ihnen oder auch bei Ihnen, Herr Professor Jungens, an der richtigen Adresse.
Und es ist nicht so, dass Schlafapnoe immer nur bei dicken Menschen auftreten kann. Genau. Das kann eben auch bei Menschen auftreten, die eigentlich eher sportlich sind. Deshalb kann ich mich da nur anschließen, dass man das doch abklären sollte.
Also der Rat an Sie nach Berlin, Herr Kraft. Vielen Dank für den Anruf. Georg Kempf aus Kaiserslautern hat uns angerufen. Schönen guten Abend. Ihre Frage
guten
an uns.
Guten Abend. Ja, ich habe seit August diesen Jahres war ich im Krankenhaus. Da ich Morbus Crohn hatte, bin ich wieder mit Cortison behandelt worden, starken. Und seitdem habe ich so sehr große Probleme durchschlafen.
Okay, und Sie wollen jetzt wissen, was Sie machen können?
Genau. Ich habe das Problem, ich hatte zwar damals auch testen lassen, mein Krankenhaus, beim Schlaflabor. Also eine Maske brauche ich nicht, aber ich habe also das Reflux-Problem.
Frau Iwanski, Sie hatten das gerade angesprochen, vielleicht mögen Sie auch dem Hörer antworten.
Ja, also Reflux ist natürlich auch ein Problem, was den Schlaf stören kann. Wenn Nachtsäure im Prinzip auf die Stimmritze läuft, kann das zu Husten führen und zu Störungen auch des Schlafes. Und ich glaube, eine Schlafapnoe liegt ja nicht vor. Cortison ist auch ein kritisches Medikament für den Schlaf, das muss man wirklich sagen. Das ist ja ein Stresshormon und der eine reagiert so, der andere so, aber insgesamt ist Cortison ein Medikament, was bei empfindlichen Menschen den Schlaf auch extrem stören kann. Man sollte Cortison immer möglichst morgens geben, nicht irgendwie noch über den Tag verteilt, aber bei so chronisch entzündlichen Darmerkrankungen läuft das ja häufig auch anders, dass man das mehrfach über den Tag gibt.
Der Rat also von uns an Sie, Herr Kempf. Vielen Dank für den Anruf. Und wir gehen zu Fabian Scharmay aus Hamburg. Schönen guten Abend. Ihre
guten
Frage
Abend.
An uns.
Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe in mehrere Sportzeitschriften gelesen, dass wenn Menschen, die sportlich aktiv sind, die brauchen weniger Schlaf als weniger sportlich Aktive. Was ist an dieser Behauptung richtig?
Wer mag antworten?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Es ist so, dass derjenige, der Sport macht und wenn er ihn vernünftig macht, eben nicht kurz vorm zu Bett gehen, sondern eher am Nachmittag, dass derjenige einen tieferen Schlaf hat. Also eigentlich ist ein tieferer Schlaf erfrischender. Insofern kann es schon sein, dass derjenige einfach erfrischter aus dem Schlaf herauskommt. Körperliche Aktivität hilft eben in der ersten Nachthälfte Tiefschlaf zu bekommen. Das ist sehr vorteilhaft. Und insofern, ob der dann weniger Schlaf braucht, kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber es ist auf jeden Fall gut, Sport zu machen, um besser zu schlafen, um erfrischter und erholsamer zu schlafen.
Ich habe gelesen, man soll aber möglichst nicht zu nah vor dem Schlafen gehen, sich körperlich auspowern, sondern
Abend so, das ist natürlich manchmal berufsbedingt schwierig.
Aber wenn man sich so richtig ausgepowert hat, dann fällt man doch in so einen ganz tiefen Schlaf. Ist das nicht eigentlich gut?
Ja, das Gemeine ist, dass man, wenn man so richtig sich extrem doll angestrengt hat, dann geht die Körpertemperatur hoch und das ist wiederum ein Problem für den Schlaf. Also wir brauchen sozusagen vor dem Einschlafen sinkt die Körpertemperatur ein bisschen ab. Und wenn wir das durch den Sport hochgepusht haben, dann kommen wir nicht so schnell zur Ruhe.
Mhm. Okay. Silvia Wiczorek aus Husum hat uns angerufen. Schönen guten Abend, Frau Wiczorek.
Hallo.
Ihre Frage an uns.
Ich hatte vor 9 Jahren Brustkrebs und der war hormongesteuert. Ich musste also 5 Jahre Hormonsuppressiva schlucken. Und hatte jetzt nach 7 Jahren einen Ableger in Anführungszeichen in der Lunge und muss jetzt wieder Hormonsuppressiva schlucken und die lösen massive Schlafstörungen aus. Das ist bekannt. Jetzt, was habe ich für eine Alternative? Nehme ich die Dinger nicht, dann schlafe ich vielleicht, aber ich sterbe.
Na, so nicht hoffen.
Oder ich nehme sie und ich schlafe nicht.
Wer mag Antworten von Ihnen beiden?
Ja, das ist eine wirklich blöde Situation. Sie haben es sehr gut beschrieben. Das ist bekannt, dass diese Medikamente Schlafstörungen machen. Und jetzt geht es darum zu gucken, wie können Sie trotzdem ausreichend Schlaf bekommen. Nicht medikamentös haben wir schon angesprochen. Entspannungsverfahren, die Gedanken zur Ruhe bringen, kann sehr hilfreich sein. Die Bettzeiten stabil halten, nicht immer länger im Bett bleiben, wenn man mal nicht gut geschlafen hat, kann helfen. Aber in Ihrem Fall würde ich denken, ist es auch erwägenswert, ob man nicht zwischendurch mal ein Schlafmittel nimmt. Und da kann es durchaus so sein, dass man das Schlafmittel mal eine Nacht nimmt und dann die nächste Nacht wieder ohne Schlafmittel schläft. Der Vorteil davon ist, dass das Abhängigkeitspotenzial geringer ist. Es ist hoch, wenn Sie jede Nacht ein Schlafmittel nehmen, aber wenn Sie ein- oder zweimal in der Woche, um mal vernünftig schlafen zu können, ein Schlafmittel nehmen, hat das den Vorteil, dass der Schlaf recht erfrischend ist, weil der Körper sich noch nicht dran gewöhnt hat. Und andererseits, wenn Sie es eben nicht regelmäßig einnehmen, sollten Sie kein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Also in diesem Fall, wo man ein Mittel nehmen muss, was den Schlaf nachweislich stört, kann das eine wichtige Alternative sein.
Welche Hilfe bietet in so einem Fall autogenes Training oder irgendeine andere Entspannungstechnik, um innerlich zur Ruhe zu kommen und dem Körper sozusagen über sowas zu sagen?
Ja, das ist natürlich eine gute Methode. Die Anruferin hat jetzt natürlich auch wirklich ein schwerwiegendes Problem. Einerseits wirklich eine Tumorerkrankung und diese Medikamente sind ja unerlässlich. Genau wie sie es gesagt hat. Und wenn Entspannungsübungen eingeübt werden können und wenn das hilft, ist das natürlich wirklich gut. Aber ich würde das genauso wie Professor Junkhans sehen. In solchem Fall ist es auch völlig in Ordnung, mal ein Schlafmedikament zu nehmen und das vielleicht 2-mal die Woche oder irgendwie so. Und damit kommen auch aus meiner Erfahrung viele Patienten extrem gut über die Runden, ohne dass die Medikation dauernd gesteigert wird. Man hat ja Angst, dass man immer mehr Dosis braucht, um die Wirkung zu erreichen. Aber wenn man damit vernünftig umgeht und nicht jede Nacht einnimmt, dann erlebe ich das nicht, dass die Patienten die Dosis wirklich dauernd steigern oder da in Schwierigkeiten dadurch kommen.
Soweit unsere Höranrufe. Noch eine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn Menschen morgens nicht hochkommen? Es gibt ja Menschen, die sind sofort knallwach, sobald sie die Augen aufgeschlagen haben und manche tun sich ganz schwer. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Schlafstörungen haben, es vielleicht gar nicht richtig wissen?
Also nicht unbedingt. Also die meisten werden einfach Aufwachprobleme haben und da kann beispielsweise Licht helfen. Es gibt ja diese Lichtwecker auch, die können sehr gut demjenigen helfen, die nötige Aktivität zu bekommen. Licht ist ein Aktivator. Um in den Tag zu starten. Wenn diese Menschen also morgens Mühe haben, aus dem Bett zu kommen, aber tagsüber, wenn sie dann erstmal wach sind, auch sich nicht müde fühlen, wäre es eher ein Argument dafür, dass man mal guckt, ob man mit Licht Einfluss nehmen kann.
Also muss nicht unbedingt ein Indiz für eine Schlafstörung sein. Zum Einschlafen, früher hat man ja gesagt, zähl Schafe. Macht man sowas eigentlich heute noch?
auch Rituale zum Einschlafen sind nicht verkehrt. Also wenn man sich irgendwie, bei manchen hilft ein Hörbuch irgendwie, was sie auf eine bestimmte Zeit einstellen und dann...
Kindern erzählt man Geschichten.
Genau, und so Einschlafrituale.
Was sind denn Ihre Rituale?
Ganz kurz. Ich habe ehrlich gesagt keine Probleme mit dem Einschlafen.
Mhm. Haben Sie ein Ritual, Professor Jungens?
Es ist kein Ritual, aber ich achte, wenn ich merke, dass die Gedanken kommen, lasse ich sie eigentlich einfach davonziehen und konzentriere mich auf meine Atmung und dann schlafe ich
das
eigentlich
ganz
schnell
ein. Das mit dem Sorgenstuhl war ein schönes Bild. Herzlichen Dank an meine Gäste heute Abend, Dr. Andrea Iwanski, Schlafmedizinerin aus Hamburg, und Professor Klaus Jungans, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie am Universitätsklinikum Lübeck. Auch morgen gibt es hier auf NDR Info wieder Gelegenheit zum Mitdiskutieren, dann wieder ohne Videostream, wie gewohnt als Radiosendung. Anlässlich der ARD-Themenwoche fragen wir schon ab 20.30 Uhr morgen: Glauben hat viele Gesichter. Woran glauben Sie? Reden Sie mit, wenn Sie mögen, online schon jetzt unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Abend, sondern anschließend hoffentlich auch eine entspannte Nacht. Bis dann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.